den Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
Ich würde gern zu Anfang mit uns beten, und dann können wir einsteigen. Gott, wir sind hier wegen dir. Wir wollen dir unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir wollen, dass dein Wort zu uns spricht. Und wir wollen dich jetzt darum bitten, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort einfach klar erklären kann und dass du uns allen hilfst, dir zuzuhören, was du uns jeweils zu sagen hast. Es kann für den einen eine Zurechtweisung sein, für den anderen eine Ermutigung. Das, was du heute uns sagen möchtest, wir bitten dich darum, dass wir nicht davon abgelenkt werden, sondern dass wir dich hören. Und dass wir dann auf dich reagieren. Amen. Ich bin Tobi. Nein, ich bin John. Meine Frau Steffi und ich und unsere Kids, wir kommen aus Berlin, aus dem Risikogebiet. Deswegen halte ich mal schön Abstand von euch allen. Und wir steigen jetzt in Jesus' Predigt mittendrin ein. Und so ein bisschen wie, wenn du jetzt die MP3 von der Predigt von letzter Woche dir geholt hättest, du spulst so Richtung Mitte vor und startest einfach mittendrin. Dann wäre das erstmal so ein bisschen, worüber redet er gerade, wo kommt er eigentlich her, worum geht es denn eigentlich gerade? Deswegen würde ich gerne mal ganz kurz zumindest das Kapitel, in dem wir uns befinden, weil Jesus hat mit Kapitel 6 ein bisschen ein neues Thema leicht angefangen, mal ganz kurz mit uns nochmal durchgehen. In Vers 1 führt er das nämlich ein, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Und dann führt er drei Themen aus, das Geben. Und er sagt, wenn ihr gebt, nur damit die Leute das mitkriegen, damit ihr geehrt werdet, dann habt ihr euren Lohn schon erhalten, Vers 2. Aber wenn ihr das verbergt und wenn ihr das heimlich haltet und einfach nur gebt, weil ihr Gott liebt, Vers 4, dann wird euer Vater im Himmel euch belohnen. So, man merke sich diese beiden Phrasen. Dann kommt das nächste Thema, Beten. Und er sagt, betet ihr schön laut und lang, damit alle denken, boah, das ist aber ein geistlicher Typ. Der kennt aber Gott richtig gut. Dann habt ihr euren Lohn schon erhalten, sagt er, Vers 5. Betet ihr geheim. Haltet das nicht so zur Schau, sondern ihr betet einfach, weil ihr Gott liebt. Und ihr betet in eurem Zimmer zu Gott, nur du und Gott. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Vers 6. Dann kommt das Thema, was wir letzte Woche hatten, das Fasten. Und da sagt Jesus, lass die Leute nicht wissen, dass du fastest. Es gibt Menschen, die fasten, sagt er. Damals war das anscheinend in. Man hat gefastet und man hat allen gezeigt, oh, mir geht's so schlecht, weißt du, ich faste. Und naja, ist halt nicht so einfach. Wenn du das tust, sagt er im Vers 16, dann hast du deinen Lohn schon erhalten. So langsam müssten wir das verstanden haben, was er sagt. Und wenn wir das aber geheim halten, dass wir fasten, Vers 18, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Kurze Frage, belohnt Gott Menschen? Ja. Jesus hat es dreimal gesagt. Und er hat es dreimal gesagt als Motivation, auf eine korrekte Art zu geben, zu beten und zu fasten. Und dieser rote Faden führt uns jetzt zu unserem heutigen Text. Denn es geht plötzlich um Reichtümer, die wir ansammeln. Es geht dann um unser Auge, müssen wir ein bisschen drüber reden. Dann geht es um zwei Herren und anschließend geht es 10 Verse lang um das Sorgenmachen. Jesus sagt in Vers 19, wir fangen einfach mal von oben und gehen einfach mal zusammen mehr oder weniger durch. Ich werde nachher ein bisschen das abkürzen, weil ansonsten ist der Text zu lang. Aber ab Vers 19 direkt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich wiederhole diesen Satz, weil der super wichtig ist. Wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich denke, wenn wir uns bewusst machen, wo wir gerade sind in seiner Predigt, werden wir verstehen, dass Jesus mit Reichtümern mehr, aber nicht weniger, meint als irdisches Geld. Es wäre natürlich nämlich schön, dass wir sagen könnten, Reichtümer sammeln betrifft mich nicht. Ich hab keine Reichtümer, also insofern kann ich die ganze Stelle jetzt einfach mal weiterschalten. Das ist anscheinend für Leute, die Reichtümer haben. Jesus sagt hier aber was deutlich tiefer ist und das betrifft uns alle, egal wer wir sind. Es geht ihm darum, es gibt zwei Alternativen, sagt er. Wir sammeln Reichtum hier auf der Erde, in unserem Mini-Reich, oder wir sammeln Reichtum im Himmel, in Gottes Reich. Es gibt keine dritte Alternative. Jesus sagt nicht, es gibt die einen, die sammeln hier Reichtum, die anderen, die sammeln dort Reichtum, und die anderen, die haben einfach kein Reichtum zum Sammeln. Nein, wir sammeln entweder hier oder dort. Weil für jeden von uns gibt es etwas, was für uns am wertvollsten überhaupt ist. Das ist unser Reichtum, das ist unser Schatz. Für jeden von uns wird es irgendetwas geben, was wir mehr wollen und wertvoller finden und besser finden als alles andere. Für jeden von uns gibt es das. Und vielleicht könnte man es einfach noch so einfacher ausdrücken. Wofür lebst du? Was ist das, was du dir vom Leben erhoffst? Worum geht es im Leben? Was ist für dich ein gutes Leben? Was, wenn du ans Ende deines Lebens schaust, was möchtest du rückblickend sagen können über dein Leben? Was ist das, was für dich Leben ausmacht? Was möchtest du? Und wenn man Leute fragt, dann wird man 1000 Antworten kriegen oft. Ich meine, die häufigsten Antworten sind sowas wie, ich möchte Familie. Ich möchte viele Freunde haben am Ende meines Lebens. Ich möchte anderen Menschen geholfen haben. Dass man über mich sagt, der hat anderen Menschen geholfen. Aber es könnte auch sowas sein wie, ich möchte unabhängig sein. Ich möchte nicht, dass jemand mir die ganze Zeit gesagt hat, was ich zu tun habe. Oder ich möchte etwas kreieren. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Es ist für jeden was anderes. Aber Jesus sagt, das, was du am wertvollsten findest, das ist das, was dein Herz bestimmt. Da, wo du Reichtum sammelst, wird dein Herz hingezogen werden. Dein Herz wird dann, und das ist die restliche Bergpredigt, dein Herz wird dein Verhalten bestimmen. Jesus ganzer Punkt immer wieder in der Bergpredigt ist, nicht ändere dein Verhalten, damit du besser lebst und so bist wie ich, sondern er sagt, das Eigentliche ist das, wo unser Verhalten herkommt, unser Herz. Das ist das, was unser Verhalten bestimmt. Und wenn unser Verhalten geändert werden soll, dann muss unser Herz geändert werden. Und wenn du für etwas lebst, was dir weggenommen werden kann, weil einer gerade eine 7 bei Siedler gewürfelt hat und hat einen Räuber auf dich drauf gesetzt und dann hat er dir einfach mal deine ganzen Schafe weggenommen. Wenn du für etwas lebst, was dir weggenommen werden kann oder auf lange Sicht einfach zerfallen wird, dann ist das keine schlaue Idee, sagt Jesus. Mach das nicht. Sorgt dafür, dass in eurem Denken das, was ihr als euren Schatz anseht, als euer Reichtum anseht, sorgt dafür, dass das, was ihr als euren Reichtum anseht, ewig ist, Gottes Reich ist, etwas, was nicht geändert werden kann, nicht weggenommen werden kann. Wir werden später darauf zurückkommen. Aber Jesus führt das erstmal noch ein bisschen aus mit den zwei folgenden, ich würde sagen, das sind fast schon Gleichnisse, das Auge und die zwei Herren. Erst sagt er, also Vers 22, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Erstmal ganz kurz Stopp hier. Das ist erstmal nicht mehr und nicht weniger als, wenn du sehen kannst, dann bist du im Licht. Wenn du blind bist, dann ist es für dich genau dasselbe, wie jemand alle Lichter ausgemacht hätte. Du bist dann im Finstern. Wenn du nicht sehen kannst, dann ist es für dich genauso, wie wenn das Licht aus ist. Dann ist dein Körper im Finstern. Mehr sagt er erstmal nicht. Dann sagt er aber, wenn aber jetzt das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ich muss sagen, als Teenager weiß ich noch und auch so ein bisschen später, ich habe oft diese Stelle gelesen, gedacht, das Licht in mir Finsternis ist, das Auge ist im Körper im Licht und es hörte sich total mystisch an, so als wäre das irgendwie so ein Guru, der irgendwas erzählt. Ich hab die Stelle ganz lange nicht verstanden, ich habe dann immer weitergeblättert, weil danach kommen einfache Sachen. Aber wenn du dir das jetzt im Kontext nochmal anguckst, ne, mit dem Schatz und du verstehst, was er eigentlich damit sagt, dann ist es gar nicht so schwierig. Er sagt, das, worauf du schaust, im Herzen, das, was in dir ist, gibt dir das Licht oder entzieht dir das Licht? Siehst du das Leben, so wie das Leben tatsächlich ist mit deinem Herzen oder eben nicht? Wenn dein Schatz etwas ist, was dir eben nicht wirklich Licht bietet, sondern dir Licht entzieht, dann ist es so, wie wenn du mit dem Auto fährst und es ist nachts, und es ist Neumond und du bist auf einer Landstraße und auf einmal gehen deine Scheinwerfer aus. Dann wirst du erstmal auf die Bremse treten müssen. Du siehst erstmal nichts. Weil wenn dein Herz das Leben nicht so sehen kann, wie es ist, wenn dein Herz nicht sehen kann, was am wertvollsten ist, dann wirst du verwirrt sein und du wirst in deinem Leben im Dunkeln tappen. Du wirst dir irgendwas aussuchen, was in welche Richtung du lebst. Und das ist ganz häufig der Fall. Ich denke, ich hoffe nicht bei uns, aber ich denke manchmal auch bei uns, aber vielleicht Freunde, die wir kennen, die suchen sich im Leben erstmal die Richtung aus und dann irgendwie sagen die sich, nee, das war es auch nicht. Und dann gehen sie nach da und dann merken sie, nee, das war es auch nicht. Und Jesus sagt, wenn das Licht in dir, wenn dein Herz kein Licht hat, nicht versteht und nicht weiß, was am wertvollsten im Leben ist, dann ist das eine riesige Finsternis. Das, was wir am wichtigsten finden in unserem Herzen, das, worauf wir schauen, das ist absolut zentral. Das findet sich auch später im Neuen Testament immer und immer wieder. Paulus redet darüber, in Hebräer heißt es, ihr rennt gerade einen Marathonlauf und sorgt dafür, dass eure Augen auf Jesus fixiert sind. Und das ist auch eine Sache, die immer wieder gemacht werden muss. Man merkt das, ihr kennt das bestimmt, je länger wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr erkennen wir, leider ist es nicht eine Sache, dass nach und nach unsere Augen einfach auf Jesus die ganze Zeit gerichtet sind und Reife heißt dann, unsere Augen sind die ganze Zeit auf Jesus. Nein, Reife heißt, man kann viel schneller merken, oh, meine Augen sind mal wieder weg von Jesus. Und man merkt viel schneller, man muss wieder die Augen auf Jesus richten. Unser Auge, das, wo wir hinschauen, ist extrem wichtig, sagt Jesus. Dann kommt das zweite Bild von diesem Schatz und er sagt, und um das noch weiter auszuführen, ein Mensch kann auch nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott und zugleich dem Mammon dienen. Mammon ist Geld. Ne? Ich in der Woche tagsüber arbeite als Softwareentwickler und witzigerweise hat meine Firma zwei Chefs. Wir haben zwei Geschäftsleiter, die sind auf der gleichen Ebene auch zueinander und die beiden sind zwei Chefs. Ich habe also in dem Sinne doch zwei Herren, oder? Jesus geht es hier nicht einfach nur um irgendwie, du hast zwei Leute über dir, sondern ihm geht es darum, wenn du zwei Leute über dir hast und die wollen was Gegensätzliches von dir, dann musst du dich entscheiden. Dann musst du dich entscheiden. Wenn der eine Chef von mir nämlich sagen würde, ich möchte, dass du jetzt eine E-Mail an den und den schreibst und der andere sagt mir, nein, schreib bloß nicht diese E-Mail. Ja, was denn nun? Ne? Und in dem Augenblick muss ich mich entscheiden, wer ist denn jetzt mein eigentlicher Chef? Das ist das, was Jesus sagt. Und es ist ganz interessant, dass er einfach ganz eindeutig zeigt, in deinem Leben herrscht entweder Gott oder Geld. Das, was du besitzen kannst, dein Besitz. Jeder von uns hat eine Tendenz, das Geld zum Beispiel, deswegen greift das, glaube ich, auch heraus als eines der größten Beispiele, dass Geld zu unserem Herrscher wird. Und das ist übrigens egal, ob du Geld hast oder nicht. Das nur so nebenbei. Also Geld kann genauso gut das Leben von jemandem beherrschen, der überhaupt kein Geld hat, wie das Leben eines Menschen, der viel Geld hat. Wenn es darum geht, alles, was du tust, geht einfach darum, Geld zu bekommen. Ich meine, überlegt, es haben Menschen getötet wegen Geld, Kriege angefangen wegen Geld. Aber man muss ja noch nicht mal so groß und da draußen in der Welt denken, es sind Ehen kaputt gegangen wegen Geldproblemen. Streitigkeiten über Geld haben Familien zerrüttet. Geld hat sehr oft am meisten Potenzial von den Dingen so im Leben, zu unserem Schatz zu werden. Warum eigentlich? Was zeichnet die Dinge aus, die für dich zum Schatz werden können? Was ist es eigentlich an den Dingen, die Menschen, die du und ich, die wir wertvoll finden? Ja, überlegt so ein Dorf, warum bestimmt es dann irgendwann, ey, du wirst jetzt unser König, du wirst unser Herr. Warum? Was suchen wir an Herren? Was suchen wir in Schätzen? Was suchen wir denn? Was wollen wir denn? Was zeichnet das aus? Ich würde sagen, es sind drei Dinge, die mir eingefallen sind. Vielleicht fallen euch ein paar andere Dinge ein. Schutz. Wir denken, wenn wir das haben, dann werden wir beschützt. Versorgung. Ja, wenn ich bloß einfach von den Zinsen leben könnte, eines Tages, ich gewinne im Lotto, ne, und man träumt, dann könnte ich ja von den Zinsen leben und dann, selbst wenn Corona die Wirtschaft den Bach runtergeht, für mich ist gesorgt. Ne? Das sind so diese Tagesträume. Aber wenn wir diesen König haben, dann versorgt er uns, dann sorgt er dafür, dass es uns gut geht. Und das dritte wäre Freiheit. Ich möchte gerne tun, was ich möchte. Aber ich muss andauernd Dinge tun, die ich eigentlich nicht möchte. Aber wenn ich das habe, dann habe ich Freiheit. Dann kann ich tun, was ich eigentlich will. Und das, was mir das schenkt, das wird schnell zu meinem Schatz. Und deswegen ist es oft das Geld. Okay, das heißt, Jesus sagt, wo euer Schatz ist, egal was euer Reichtum eigentlich ist, aber das, was euer Reichtum ist, da wird euer Herz sein. Und wenn das Auge, was ihr im Herzen tragt, wenn euch das in die Finsternis führt, dann ist das eine riesige Finsternis. Also passt bloß auf, dass das Auge eures Herzens auf etwas schaut, was euch Licht gibt im Leben. Und sorgt dafür, dass ihr wisst, dass es eine Konkurrenz gibt zwischen Gott und Geld in eurem Leben. Und Gott muss euer Herr werden, ansonsten verrennt ihr euch. Okay, das ist also diese Warnung. Und jetzt spricht er interessanterweise 10 Verse lang über das Sorgenmachen. Dieses Prinzip des Schatzes oder des Herrn oder worauf wir schauen. Ich denke, dieses Prinzip drückt sich nämlich, ich denke, deswegen geht er darauf ein, bei jedem von uns ganz praktisch aus, in unserem Umgang mit Angst und Sorgen im Leben. Ich denke, das ist eines der ganz deutlichsten Wege zu erkennen, was dein Schatz ist. Und deswegen geht er ganz, so wie wir Jesus kennen, hoffentlich kennen, ja, ich hoffe, dass ihr ihn immer mehr kennenlernt, so kommt er immer wieder rüber in den Texten, dass er nicht immer so theoretisch geblieben ist, jetzt rede ich mal von Schatz und Theologie oder irgendwas, sondern wird ganz praktisch und sagt, und so drückt sich das bei euch aus. Macht euch keine Sorgen. Und er gibt uns insgesamt 7 Gründe dafür, uns keine Sorgen zu machen. Die gehen wir jetzt im Schnelldurchgang zusammen durch. Wir springen mal zu Vers 26, Grund Nummer 1. Und er sagt, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Hier sind bestimmt einige Tierliebhaber unter uns. Jesus ist hier aber ganz eindeutig. Ein Mensch ist nicht nur mehr wert, viel mehr wert als ein Vogel. Wenn ein Vogel in einem brennenden Haus ist, renn bitte nicht in dieses brennende Haus und riskiere dein Leben, um dieses Vogel zu retten, diesen Vogel zu retten. Denn ein Mensch ist viel mehr wert als ein Vogel. Und Jesus sagt, seht euch aber die Vögel an. Und das ist etwas, das können wir alle machen auf dem Nachhauseweg heute. Ja? Jeder von uns kann das hier gehorchen. Auf dem Weg nach Hause, ich fordere euch heraus, macht das mal. Seht auf die Vögel. Denkt darüber nach, dass Gott derjenige ist, der die Vögel ernährt. Und ich muss jetzt ganz ehrlich was zugeben. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, das war für mich ein relativ neuer Gedanke, über den ich so nicht nachgedacht hatte. Ich habe so ein bisschen im Kopf gehabt, Gott hat eine Welt erschaffen, in dem die Vögel Essen finden. Es ist nicht das Gleiche wie, Gott füttert die Vögel. Gott ernährt die Vögel. Das ist ein aktives Verb. Gott tut etwas, damit die Vögel Essen finden. Das ist nicht irgendwie nur passiv. Gott hat nicht irgendwie geguckt und ja, es läuft alles so dahin, sondern Gott ist aktiv, sagt Jesus, daran beteiligt, dass die Vögel Essen finden. Und ich habe gemerkt, je mehr ich das geschnallt habe, dass Gott aktiv daran beteiligt ist, dass so eine kleine Schwalbe heute ihren Wurm findet. Wenn ich das wirklich glauben würde, dann ist es tatsächlich so, dass das in meinem Herzen auslöst, dass ich erkenne, ich bin viel mehr wert als die Vögel. Wenn Gott aktiv daran beteiligt ist, dass die Vögel ihr Essen finden, dann wird Gott aktiv daran beteiligt sein, umso mehr, dass ich das bekomme, was ich brauche. Grund Nummer 2, Vers 27. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Also ein ganz einfacher Grund, Sorgen machen bringt so rein gar nichts. Leider hält uns das nicht auf, uns Sorgen zu machen, oft, aber es kann manchmal, wenn wir so ein bisschen einen Punkt haben, wo wir einen Schritt zurücknehmen und darüber nachdenken, gerade vielleicht die rationaleren von uns, die unterwegs sind, kann uns das helfen zu erkennen, was mache ich hier eigentlich? Ich habe so einen ganz tollen Flowchart gesehen, den fand ich super. Hast du Probleme? Nein, dann mach dir keine Sorgen. Hast du Probleme? Ja. Kannst du etwas tun, um die Probleme zu lösen? Ja. Dann mach das und mach dir keine Sorgen. Kannst du etwas tun, um die Probleme zu lösen? Nein. Dann mach dir keine Sorgen. Du kannst sowieso nichts dagegen machen. So oder so, dieser Flowchart endet unten bei, mach dir keine Sorgen. Ja, wir könnten natürlich noch Gott mit ins Spiel bringen und dann wird der Punkt umso schärfer. Aber Jesus sagt, dein Sorgen machen, deine Ängste verlängern dein Leben um nicht mal eine Stunde. Grund Nummer 3. Vers 28, seht euch die Lilien auf dem Feld an, lernt von ihnen, sie wachsen ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen oder zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Das ist natürlich ein ähnlicher Punkt zu den Vögeln, aber ich denke, hier kommt noch hinzu, dass er extra hervorhebt, die Blumen mühen sich nicht ab. Die mühen sich nicht ab. Sie schuften nicht hart. Unsere Arbeit, unser Schuften versorgt uns nicht. Jesus sagt, wir sind nicht unsere eigenen Versorger. Gott ist unser Versorger. Möchte Gott, dass wir arbeiten? Selbstverständlich. Möchte Gott vielleicht in Phasen unseres Lebens, dass wir richtig schuften? Möglicherweise. Aber Gott ist der Versorger. Gott ist die Quelle. Und es gibt die Falle, dass wir anfangen zu denken, gerade wenn wir schuften müssen, dann gibt es eine Falle, in die wir tappen können, dass wir denken, wir müssen unsere eigene Quelle sein. Wir müssen auf uns selbst achten. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und wir müssen unsere eigenen Versorger sein. Oder vielleicht die Familienväter so, ich muss der Versorger meiner Familie sein. So. Und ein Stück weit natürlich haben wir als Väter die Verantwortung vor Gott, für unsere Familien zu sorgen. Aber wir sind nicht die Versorger mit riesengroßem V unserer Familie. Das ist Gott allein. Und daran möchte Jesus uns hier erinnern. Ich weiß noch, als wir unser Haus gebaut haben, und da war ich, viel zu lange Geschichte, aber jedenfalls wurden wir da von dem Verkäufer des Grundstücks und so weiter angelogen und wir waren kurz vor dem finanziellen Ruin, weil wir nicht wussten, wie wir das, wir haben sowohl die Zahlungen der Bank machen müssen, als auch unsere Miete noch zahlen müssen, weil wir so lange auch bauen mussten und nicht einziehen konnten. Und wir wussten nicht, müssen wir da jetzt persönlich bankrott werden oder was müssen wir jetzt machen? Ich sag euch, es ist wirklich so, dieser Gedanke hat uns gerettet. Also ich glaube, wir wären kaputt gegangen an dem Druck, wenn wir gedacht hätten, wir müssen jetzt irgendwie uns übers Wasser halten. Sondern wir konnten immer wieder, auch in den tiefsten Punkten, an die ich denken kann in dieser Zeit, konnten wir zu unserem Gott kommen und Gott war derjenige, der uns über Wasser gehalten hat. Grund Nummer 4. Um diese Dinge, sagt Jesus, geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Er sagt, die Gott nicht kennen, natürlich denken die, dass die selber sehen müssen, wie sie klarkommen. Selbstverständlich denken die das. Aber ihr kennt doch Gott, sagt er. Da musste ich denken am Psalm 9. Das ist eine Stelle, die ich sehr, sehr gerne zu Gott bete als Lob. Alle, sagt er, auf dich her werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Was ist das für ein tolles Lob, oder? Wenn man dich bloß kennen würde, Gott, dann würde man dir direkt vertrauen. Je mehr wir dich kennen, desto mehr vertrauen wir dir. Automatisch. Gott zu kennen, heißt ihm zu vertrauen. Je mehr wir ihn als unseren Vater kennen, desto mehr werden wir unser Leben nicht um Dinge wie Geld oder Essen oder Kleidung oder Wohnung oder Arbeit oder Ehepartner finden oder irgendwas anderes drehen lassen. Weil wir werden unseren Vater kennen und wir werden wissen, natürlich, unser Vater weiß, dass wir diese Sachen brauchen. Und wenn wir mal länger warten müssen, können wir darauf vertrauen, dass Gott seine Gründe hat. Es wird nicht immer einfach sein zu vertrauen, aber es wird irgendwo was sein, wo wir einfach sagen können, ja, ich kenne meinen Vater und ich weiß, wenn er das zugelassen hat, dann hat er einen Grund, auch wenn ich den Grund nicht verstehen kann. Ich habe eine ganz kurze Geschichte dazu. Als Joshua geboren wurde, unser erstes Kind, ne? Ich habe so eine Geburt natürlich noch nie miterlebt gehabt, selbstverständlich. Ich war ein ganz frischer Vater. Die Geburt war ganz schön hart. Es war auch haarig, es war zeitweise ging sein Puls runter und es war auch ganz schlimm, ganz schwierig. Die Ärzte wussten nicht genau und hin und her. Und dadurch, dass es so lang war, diese Geburt, war er so ganz lange in diesem Geburtskanal und dann ist es bei Babys halt so, dass sich der Kopf erstmal verformt. Das heißt, als er rauskam, hatte er so einen Eierkopf, so ein bisschen wie bei Alien, die Aliens, ne? Mit diesem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber jedenfalls so ein Eierkopf. Ich hatte noch nie in meinem Leben was davon gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Das heißt, als Joshua geboren wurde, habe ich gedacht, oh nein, was passiert? Ja? Ich habe erstmal einen Schreck gekriegt, aber ich guckte mich im Raum um und die Ärztin, ja, und die Krankenschwester, super, und alle freuten sich. Und in dem Augenblick habe ich gedacht, okay, ich vertraue denen, dass wenn die sich keine Sorgen machen, dann wird das schon irgendwie normal sein, dass mein Kind aussieht wie ein Ei. Ja? Es wird schon irgendwie, und dann habe ich nur gefragt, mit dem Kopf, ist das so, ja, das wird in 2 Stunden wieder so, okay, gut, ja, dann kann ich mich auch freuen. Aber in dem Augenblick hätte ich eigentlich gedacht, oh nein, was passiert? Aber dadurch, und das ist der eigentliche Punkt, den ich sagen möchte, dadurch, dass ich den Ärzten vertraut habe, habe ich mein eigenes Sorgen aufgeben können. Ich konnte es loslassen, weil ich guckte in ihr Gesicht und da war überhaupt nichts von wegen, oh nein, sondern da war, ja, wir haben es geschafft und alles super zu sehen. Gott, wenn wir in seine Augen gucken, wird uns sagen, es ist alles super. Es ist alles super. Ich weiß, was ich tue. Schau in meine Augen, ich bin dein Vater, ich weiß, was ich tue. Das ist das, was Jesus uns hier sagt. Grund Nummer 5. Das ist ein Vers, der steht auf vielen Kaffeetassen, ja, auf vielen Postern mit Kätzchen wahrscheinlich oder wie auch immer. Es soll euch um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Viele von uns kennen vielleicht die Stelle auswendig, aus gutem Grund. Jesus bringt hier etwas auf den Punkt, was extrem hilfreich ist. Und das ist ein Versprechen, was es wirklich also in die Top 10 wahrscheinlich schafft, von Versprechungen, die Gott uns geben kann, die wir einlösen können. Und Jesus bringt es hier auf den Punkt. Er sagt, unser Schatz, unsere Lichtquelle, unser Herr soll Gott selbst sein. Das Reich Gottes ist im Grunde jeder Bereich deines Lebens, in dem Gott König ist. Das ist das Reich Gottes. Jeder Bereich unserer Gesellschaft, jede Familie, in dem Gott König ist, das ist Gottes Reich. Und dieses Reich, da wo Gott König ist, das ist das, wofür wir zu leben haben. Und ob etwas eben seiner Gerechtigkeit entspricht, das soll das sein, was unsere Entscheidungen ausmacht. Und nicht kriegen wir dadurch mehr Geld, mehr Sicherheit, mehr Anerkennung, mehr Spaß, wie auch immer. Das ist etwas, was jeden Bereich unseres Lebens betrifft, jede Minute unseres Tages. Es ist eben nicht nur irgendwie so ein Sonntagmorgens, jetzt kommen wir her und hier ist Gottes Reich, hier in diesem kleinen Zelt. Nein, es betrifft dein Arbeitsleben. Es betrifft dein Familienleben, dein Sexleben, deine Freizeit, dein Geld. Die Frage in jedem dieser Bereiche und noch tausend andere, die man noch auflisten könnte, ist: Ist hier Gott König oder bist du? Oder vielleicht etwas anderes König? Gottes Versprechen ist also, und das ist der Grund, sagt er, wieso wir uns keine Sorgen machen müssen, Gottes Versprechen ist, wenn ihr sagt, Gott ist König, dann könnt ihr absolut darauf vertrauen, dass dieser König Gott dafür sorgt, dass ihr alles bekommt, was er sowieso selber weiß, was ihr braucht. Grund Nummer 6. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich finde das eine ganz coole Phrase, muss ich sagen. Lass doch den nächsten Tag für sich selbst sorgen. Du bist hier und heute. Du bist jetzt hier. Was kannst du tun? Wenn du jetzt gerade nichts tun kannst, dann lass das sorgen. Schau auf die Vögel, schau auf die Blumen, schau in die Augen deines Vaters, der dich liebt. So, jetzt haben wir 6 Gründe gehört, warum wir keinen Grund haben, sorgenerfüllt durchs Leben zu gehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht geht es euch so wie mir, könnte ich mir vorstellen, dass ihr euch diese 6 Gründe anhört oder über diese 6 Gründe nachdenkt und es manchmal Zeiten in eurem Leben gibt, an denen das irgendwie nicht reicht. Ich kann noch so sehr darüber nachdenken, Gott sorgt für die Vögel, mir noch so oft vor den Augen führen, dass Gott mir versprochen hat, dass er für mich sorgt, und trotzdem kommen mir, wenn ich ganz ehrlich bin, Gedanken wie, was, wenn das passiert oder was, wenn das nicht passiert? Was machen wir, wenn wir dann trotzdem Angst haben, wenn die Sorgen eben kommen? Manchmal können wir nicht einfach im Kopf so einen Schalter umlegen und das Sorgen einfach ausstellen. Dann hilft, glaube ich, der 7. Grund. Und den 7. Grund hatten wir schon gelesen. Weil wenn man zurückguckt, Vers 25, das allererste Wort, super wichtig, deshalb macht euch keine Sorgen. Weshalb? Grund Nummer 7 ist, weil es so ist, dass euer Herz da sein wird, wo euer Schatz ist. Weil das Auge eures Herzens bestimmt, ob ihr im Licht wandelt oder in der Finsternis, weil ihr nur einem Herrn dienen könnt, weil das so wichtig ist, macht euch keine Sorgen. Jesus ist hier wieder im Kern seiner Bergpredigt. Es ging ihm schon die ganze Zeit um das Herz. Aber ich finde, und deswegen schlage ich nochmal Bogen zurück, ich finde, Jesus gibt uns hier einen Schlüssel, wie unser Herz verändert werden kann. Vielleicht kennst du das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn du dir dein Herz anguckst, vielleicht eine Sünde in deinem Leben anguckst und du denkst dir, vielleicht hast du öfter damit gekämpft, und du denkst dir, wie soll ich mich denn bitte schön verändern? Ich bin doch ich. Ich kann nicht anders werden. Ich bin nun mal ein sorgenerfüllter Mensch. Ist halt so. Vielleicht, wenn es um Sorgen geht. Aber es gibt tausend andere Sachen. Und wir sagen, wie sollen wir denn unser Herz verändern? Jesus kann dir hier Hoffnung schenken. Mir schenkt er hier sehr viel Hoffnung. Er sagt nämlich nicht: Ändere dein Herz. Er sagt, ändere deinen Schatz. Dein Herz wird deinem Schatz folgen. Auf deinen Schatz wirst du schauen, ganz automatisch. Dein Schatz wird deine Aufmerksamkeit bekommen und entweder bereitet dir dein Schatz Sorgen oder Frieden. Jesus beschreibt auch in diesen 10 Versen über Sorgen, ich hoffe, wir merken das. Nicht dieses Sorgen mit erhobenem Zeigefinger. Macht euch bloß keine Sorgen. Sonst seid ihr schlechte Nachfolger von mir. Ne? Das ist die Strategie des Feindes Gottes. Also der Teufel, der kommt, er möchte uns erstmal schön Sorgen machen und dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen und dann kommt er und sagt, ey, was machst du dir Sorgen? Du bist ein schlechter Christ. Das ist diese Doppelstrategie des Teufels. Jesus ist genau andersherum. Er möchte uns zeigen, ihr macht euch Sorgen, schaut euch an, wo die Sorgen herkommen, und die Lösung ist dann eben nicht, änder dich, sondern ändere das, was du für am wertvollsten findest. Schau auf das, was tatsächlich am wertvollsten ist. Das ist so ein bisschen wie die Öllampe beim Auto. Ja, wenn du fährst und da leuchtet die Öllampe auf, dann ist die Lösung nicht, das könnt ihr bestimmt im Handbuch auch nachlesen, Pflaster über die Öllampe kleben, damit die Öllampe nicht mehr leuchtet. Ja? Ich denke, so häufig denken wir, dass wir so mit Sorgen umgehen können. Oh, ich darf mir keine Sorgen machen. Also wiederholen wir einfach irgendwelche Verse und übertönen unsere Sorgen mit irgendwelchen Bibelkram vielleicht. Keine Ahnung, wie das bei dir ist. Oder wir versuchen, dass wir einfach mal darüber eben nicht nachdenken, sondern über andere Dinge nachdenken. Jesus sagt, unseren Schatz zu ändern, das hat mit unserem Auge was zu tun. Das hat mit unseren Gedanken was zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir darüber nachdenken und auch uns berühren lassen, wie genial, wie liebevoll, wie mächtig, wie barmherzig, wie stark, wie beschützend, wie versorgend Gott unser Vater ist. Das heißt, wir beten dann Dinge wie, Vater, diese Situation da vorne, die macht mir jetzt echte Sorgen. Ich danke dir, dass du größer bist. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du weißt, was ich jetzt machen soll, auch wenn ich es nicht weiß. Und je mehr wir das machen, desto mehr lernen wir ihn kennen. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr schätzen wir ihn und desto mehr wird unser Herz zu ihm hingezogen. Und daran müssen wir alle erinnert werden, egal wie lange du mit Gott unterwegs bist. Und das Geniale ist, jetzt feiern wir gemeinsam Abendmahl. Und das ist genau das Richtige für das, was wir gerade gelesen haben. Das Abendmahl hat Jesus eingeführt, dass er gesagt hat, tut das zu meinem Gedächtnis, damit ihr an mich denkt, damit ihr daran denkt, was ich für euch getan habe. Und wenn wir das Brot nehmen, dann stellt das seinen Körper dar, der für uns gestorben ist. Wenn wir den Traubensaft trinken, dann ist das symbolisch für sein Blut, was tatsächlich für uns vergossen wurde. Das ist der größte Liebesakt, den Gott jemals getan hat. Das war am Kreuz. Und wir kommen als Gäste an seinen Tisch und wir merken damit nicht nur unsere Abhängigkeit von ihm, sondern dass er uns tatsächlich versorgt mit allem, was wir brauchen. Und das ist die perfekte Erinnerung daran. Deswegen lese ich mal die berühmte Stelle, die einfach anscheinend auch von Paulus, weil er sagt, diese Worte wurden mir überliefert. Diese Worte sind anscheinend auch vorgelesen worden oder auswendig gelernt worden von der frühen Gemeinde. Die lese ich nochmal vor. 1. Korinther 11. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür und er brach es in Stücke und er sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und er sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Es wird jetzt ein Lied spielen, damit die Musiker auch mit am Abendmahl in der Zeit teilnehmen können. Danach werden wir gemeinsam ein Lied singen und in diesen zwei Liedern habt ihr einfach Zeit, zum Tisch zu kommen und zu empfangen. Das ist etwas, was Gott euch anbietet. Wenn ihr sagt, ja, Jesus hat für mich bezahlt, hat meine Schuld, meine Sorgen, meine Ängste auf sich geladen, ich habe nichts dafür getan, Jesus hat alles dafür getan, dann könnt ihr das ausdrücken, indem ihr jetzt herkommt und gemeinsam das Brot nehmt und den Becher nehmt und hier vorne zu euch nehmt. Oder wie ja, genau, ich weiß wegen Corona, wegen die Bestimmung nicht. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Steffi und Ralf werden dort daneben stehen und bieten euch an, für euch zu beten, während diesen zwei Liedern. Wenn es irgendwas gibt, vielleicht macht ihr euch über irgendwas Sorgen und ihr braucht dafür Gebet, dass Gott euch hilft, eure Augen auf den größeren Schatz zu richten, dann werden die beiden sehr, sehr gerne für euch beten. Die stehen dann daneben. Ich möchte ganz kurz das einleiten mit Gebet und dann lasst uns gemeinsam Abendmahl feiern. Jesus, ich danke dir. Wir loben dich, dass du wirklich hier zu uns geredet hast, dass dein Wort zu uns gesprochen hat. Ich danke dir einfach, dass du zu mir geredet hast in dieser Zeit. Ich danke dir, dass du uns helfen möchtest, auch jetzt im Abendmahl, dass unsere Augen weggelenkt werden von welchem Kram auch immer, der einfach wertlos ist im Vergleich zu dir. Und du möchtest, dass unsere Augen gelenkt werden auf dich. Und ich bitte dich, dass du das tust durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast und immer noch tust. Und wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Liebe und dass deine Liebe treu ist und niemals vergeht. Das wollen wir jetzt gemeinsam feiern.